Ich möchte gerne noch mal beten. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt das Hören und das Reden segnest, dass du unsere Herzen auftust, dass wir dein Reden zu uns vernehmen können. Amen. Es geht um Entscheidungen. Heidi hat es schon gesagt. Ich habe die Predigt überschrieben mit "Auf die richtige Entscheidung kommt es an". Und ich war selber erstaunt zu hören, wie viele Entscheidungen wir unbewusst treffen. Ja, da gab es ja dieses Ehepaar, 50 Jahre verheiratet. Und sie wurden gefragt, sagt mal, wie ist denn das eigentlich bei euch? Wer trifft denn die Entscheidung? Und da sagt der Mann, oh, das ist ganz einfach bei uns. Ich treffe alle großen Entscheidungen und meine Frau, die trifft alle kleinen. Aber was soll ich sagen, wir sind jetzt 50 Jahre verheiratet, wir hatten noch keine großen Entscheidungen. Ja, so ist das mit den Entscheidungen. Könnt ihr mal als Ehepaar drüber nachdenken, wer trifft denn bei euch die Entscheidungen? Ich habe mal ein bisschen Revue passieren lassen, mein Leben. Was habe ich denn für gute Entscheidungen getroffen? Was habe ich denn für Entscheidungen getroffen, die sich im Nachhinein irgendwie als nicht so gut oder gar als falsch erwiesen haben? Und da fiel mir ein, als ich so langsam mit der Schule fertig wurde, da hat mein Vater immer Druck gemacht. Kerstin, du musst dich entscheiden, du musst jetzt wissen, was du mal machen willst später. Und ich wusste überhaupt gar nicht, was ich machen wollte. Ich wusste nur, was ich nicht machen wollte. Ich wollte nämlich nicht im Büro sitzen. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, in der Kinderkrippe anzufangen, Fachschule zu machen. Und im Nachhinein muss ich sagen, war das eine falsche Entscheidung. Weil ich erstens mit dem System Kinderkrippe in der DDR wirklich Schwierigkeiten gekriegt habe und zweitens gemerkt habe, ich kann viel besser mit älteren Kindern umgehen. Denn wenn die dann so 3 Jahre waren, da konnte ich endlich Geschichten erzählen und dann habe ich mit denen ganz viele Lieder gesungen und das hat mir richtig Spaß gemacht und dann sind sie in den Kindergarten gegangen. Aber ich habe natürlich auch viele gute Entscheidungen getroffen in meinem Leben. Zum Beispiel, dass ich mich für Thorsten entschieden habe, war eine richtig gute Entscheidung, die ich nicht bereut habe. Oder dass wir unseren Pflegesohn Hannes aufgenommen haben. Das war für uns, für beide Seiten, für uns als Familie und auch für ihn eine Entscheidung, die, wo ich bis heute denke, Herr, danke, dass du das in unsere Herzen reingelegt hast. Oder die beste Entscheidung meines Lebens, ich, die wirklich total atheistisch groß geworden bin, dass ich mich für Jesus entschieden habe. Also das finde ich immer noch ein riesiges Wunder. Und ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn ich diese Entscheidung nicht getroffen hätte. Wahrscheinlich eine ziemlich verkrachte Existenz. Ja, wir haben, die Jacqueline hat das Buch Ruth vorgelesen, wir haben es gehört. In diesem Text, der auch Predigttext ist, geht es um Entscheidungen oder ging es um Entscheidungen, die wirklich folgenschwere Konsequenzen nach sich gezogen haben. Im Übrigen ist das Buch Ruth das einzige Buch im Alten Testament, das nach einer nicht-jüdischen Person benannt wurde, nämlich nach Ruth der Moabiterin. Also was ganz Besonderes. Und sie kommt sogar im Ahnenregister von Jesus vor. Könnt ihr mal nachlesen. Da steht Ruth, Frau von Boas. Es ist eigentlich eine Alltagsgeschichte von einer normalen Familie, Mutter, Vater, 2 Kinder. Man datiert diese Geschichte in die Zeit der Richter. Und die Zeit der Richter war eine ganz sehr instabile Zeit. Es war also so, wenn ein Richter da war, hat er das Volk Gottes wieder neu ausgerichtet auf Gott. Und dann ging es dem Volk gut, dann wurden sie gesegnet und dann waren sie stark. Aber wenn der Richter starb, dann haben sie sich verkrümelt und haben andere Götter gesucht von den Nachbarvölkern. Und die Frucht dessen war, dass es ihnen schlecht ging, dass sie bedroht wurden, dass sie keine volle Genüge hatten. Es war wie so eine Wellenbewegung. In Richter 17, Vers 6 steht, jeder tat, was gut war in seinen Augen. Kommt euch das bekannt vor? Man könnte auch heute sagen, jeder tut, was gut ist in seinen Augen. Also nicht viel anders als heute. Wir haben gehört von einer Hungersnot. Eine Hungersnot? Im Land, wo Milch und Honig fließen? Das war doch Gottes Verheißung. Das hatte doch Gott zugesagt. Ich führe euch in das Land, wo Milch und Honig fließen. Wie kommt es denn da zu einer Hungersnot? Das ist ein Widerspruch. Hatte das Gott zugelassen? Vielleicht war es wieder eine Folge der Untreue. Sie haben wieder woanders gesucht. Vielleicht wollte er sein Volk wieder dazu bringen, ihn zu suchen, ihn um Hilfe zu bitten. Das ganze Buch Ruth hat eine zutiefst prophetische Bedeutung, auf die ich heute nur ganz kurz eingehen möchte. Ich will jetzt mit euch die drei wichtigsten Personen in dieser Geschichte beleuchten und ihre Entscheidungen, die sie getroffen haben und was es für Folgen für sie hatte. Kommen wir zu dem Elimelech, dem Vater. Und ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit falsche Entscheidungen haben Einfluss auf uns und auf unsere Nächsten. Elimelech, der trifft eine folgenschwere Entscheidung. Er macht sich mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen auf den Weg von Bethlehem nach Moab. Übrigens bedeutet der Name Elimelech, mein Gott ist König. Was für eine Verheißung über seinem Namen. Und Bethlehem heißt übersetzt Haus des Brotes. Er verlässt also das Land, wo Milch und Honig fließen. Er verlässt Haus des Brotes und er verlässt Gott, der sagt, ich bin dein König, um in Moab sein Glück zu probieren. Und dazu muss man wissen, er verlässt nicht nur Bethlehem, wo vielleicht sein Haus stand, sondern jeder Mensch in Israel hatte auch einen bestimmten Anteil an Land. Er verlässt also auch sein Land, sein Erbe, um sein Glück in Moab zu suchen. Wisst ihr, er ging gar nicht so weit weg. Juda war auf der einen Seite vom Toten Meer, Moab ist auf der anderen. Er war so knapp daneben. Und vielleicht hat er gedacht, naja, ich kann doch jederzeit wieder zurückkehren. Wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich eben wieder zurück. Der Name seiner Frau bedeutet Naomi, meine Liebliche. Da stelle ich mir eine ganz schöne, strahlende Frau vor. Meine Liebliche oder auch übersetzt mit Gefährtin. Später sagt sie selber, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara. Und das heißt die Bittere. Also Elimelechs Entscheidungen haben zutiefst Einfluss auf seine Frau. Die Bittere. Auch die Namen der Söhne werden erwähnt. Wir haben es gehört, da ist einmal Machlon, das heißt krank. Und Kilion heißt dahinsiechen. Also wer nennt denn seine Söhne krank und dahinsiechen? Das ist ja auch ein bisschen putzig, ne? Und ich denke mir, entweder waren sie kränklich von Geburt an, aber ich denke vielmehr, dass es aufzeigt Elimelechs geistlichen Zustand, nämlich sein Misstrauen gegen Gott. Vielleicht waren das kleine, ich sag's mal, ein bisschen mickrige Babys, das kann ja sein. Aber er hat nicht gesagt, aber Gott wird sie zu starken Männern machen. Stark im Glauben, stark in ihrem Körper. Gott kann das tun, sondern er guckt, ach, das wird nicht. Die wären krank und die wären dahin siechen. Und also sein, da kommt sein Blick auf Gott so zum Tragen. Na, der Gott ist ein strenger Gott, ein harter Gott, ein Gott, der Lasten auflegt. Ich sage nur das berühmt halbleere Glas. Also es wird alles schlimm, alles schlimm. Und er schaut auf das, was er befürchtet, auf das, was vor Augen ist. Interessant ist, das hatte ich Jacqueline nicht gelesen, ich lese euch das mal vor, im Vers 21, da sagt die Naomi, voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Also da, über diesen Satz habe ich gestaunt, voll zog ich aus. Das heißt doch, sie hatten überhaupt noch gar keinen Mangel. Da war irgendwas bedrohlich vielleicht. Ja, vielleicht ist eine Ernte ausgefallen, vielleicht hat es nicht mehr geregnet, wissen wir nicht genau. Aber sie selber hatten überhaupt noch gar keinen Mangel. Voll zog ich aus. Also sie hatten noch alles, aber sie haben auf das andere geguckt. Da, Moab. Und haben sich auf den Weg gemacht. Also voll zog ich aus, da habe ich gestaunt drüber. Sie waren noch in der Fülle. Auf was schauen wir, wenn es scheinbar eng wird? Auf das bessere Land, was uns so vor Augen gemalt wird? Vielleicht die materielle Fülle oder Karriere? Auf was schauen wir? Gehen wir solche Schritte, auch wenn wir Kompromisse eingehen müssen, die wir sonst eigentlich verneinen? Zum Beispiel dieser verheißungsvolle Job. Naja, wenn ich den annehme, da verdiene ich so viel und da könnte ich auf der Karriereleiter dort und dort hochklettern. Ich habe zwar keine Zeit mehr für meine Familie, aber ich kann das ja mal 1-2 Jahre machen. Oder schauen wir auf das, was Gott zugesagt hat. Der Elimelech hat es nicht gemacht. Gott hat so viele Zusagen gegeben. Das Land, wo Milch und Honig fließt. Haus des Brotes. Gott ist dein König. Er schaut auf das vermeintlich Bessere. Was machen wir, wenn wir in der Klemme sitzen? Fragen wir zuerst Gott um Rat? Fragen wir ihn, Herr, wie siehst du das? Was soll ich denn tun? Das steht bedrohlich vor uns, das macht mir Sorgen. Wie soll ich reagieren? Aber in diesem Text lesen wir davon nichts, dass er Gott um Rat gefragt hätte. Nein, er guckt Moab, da denen geht's gut und ich mache mich auf den Weg. Und das Tragische ist, da wo Elimelech glaubt, leben zu können, da stirbt er. Und was scheinbar so lebensverheißend war, das bringt ihm den Tod. Und sein Handeln, das habe ich ja schon gesagt, hat Folgen für seine Familie. Denn durch sein Bleiben, wir haben hier von 10 Jahren gehört, durch sein Bleiben heiraten die Söhne moabitische Frauen. Das war eindeutig gegen Gottes Gebot. Gott wollte das nicht. Der hat gesagt, heiratet Frauen aus euren Reihen, jüdische Frauen. Heiratet keine Ausländerin. Aber das spielte für die Söhne scheinbar überhaupt keine Rolle mehr. Sie hatten vergessen, was Gott gesagt hat. Sie haben sich in Moab einfach eingerichtet, in diesen, was Gott nicht für sie vorgesehen hatte. Vielleicht hat der Vater noch gesagt, ich kann ja jederzeit zurückgehen. Aber seine Söhne haben darüber schon nicht mehr nachgedacht. Also, wir haben eine große Verantwortung für unsere Familien, alle, die hier Eltern sind und Familie haben. Welche Entscheidung treffe ich? Welche Entscheidung treffen wir? Ich habe ja gesagt, dass dieser Text eine tiefe prophetische Bedeutung hat und die Situation der kleinen Familie spiegelt hier auch die Geschichte von Israel wider. Sie haben sich immer wieder und leider auch bis heute gegen Gott und gegen seine Gebote gestellt. Und die Frucht dessen war immer Not, Verfolgung und Tod. Aber muss es so enden wie mit Elimelech? Wir schauen uns mal die Naomi an. Ich habe diesen zweiten Abschnitt überschrieben mit Umkehr ist möglich. Also die Situation von Naomi war natürlich furchtbar. Dazu muss man die Zeit verstehen. Sie hat ihren Mann verloren, sie hat ihre Söhne verloren. Sie war jeglicher männlicher Unterstützung beraubt. Und das hieß damals, du warst rechtlos. Du konntest keine Verträge abschließen, du konntest eigentlich gar nichts machen. Du hattest als Frau kein Recht. Du warst eigentlich dazu verurteilt, entweder zu betteln oder, wenn du noch jünger warst, dich zu verprostituieren. Aber sie hatte keine Perspektive mehr. Sie war also am Tiefpunkt. Aber dieser Tiefpunkt, der bringt sie zur Umkehr. Da, wo gar nichts mehr geht, da besinnt sie sich, da war doch was. Da gab es doch jemanden auf ihren eigentlichen Halt. Und interessant ist, jetzt erst ist sie offen zu hören, ach, in Israel, da gibt es wieder Brot. Vielleicht war das schon längst vorher, aber sie konnte gar nicht hören. Sie war einfach nicht offen, auf Gottes Stimme zu hören, weil sie immer noch auf ihrem eigenen Weg unterwegs war. Aber jetzt hat sie gehört. Da, wo es keine Lösung mehr gab, hört sie. Und in der Tiefe kommt ein Verlangen nach dem, was nur Gott geben kann. Und wichtig ist, wenn ich an so einem Tiefpunkt bin, dass ich einsehe, dass ich mir zugestehe, das, was ich gesucht habe oder auch dort, wo ich gesucht habe, da habe ich das nicht gefunden. Und das ist ganz wichtig, dieses Einsehen. Ich habe es falsch gemacht. Ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Und jetzt stehe ich hier und weiß nicht, wie es weitergeht. Die Suche nach der Befriedigung unserer Wünsche, losgelöst von Gott, läuft immer auf Enttäuschung raus. Egal, ob es materiell oder jemand sein ist oder was auch immer. Und das Verlangen nach Umkehr, das ist der erste Schritt aus der Dunkelheit oder der Gottferne hinein wieder in den Segen Gottes. Und es gibt wirklich eine wunderbare Botschaft. Umkehr ist möglich, solange wir leben. Für Elimelech war es zu spät, aber nicht für Naomi. Sie schickt ihre Schwiegertöchter zurück zu ihren Familien, obwohl sie, wir haben es ja gehört, irgendwie doch in Kontakt mit Gott gekommen sind. Ruth sagt später, dein Gott ist mein Gott. Aber ich denke, das war Ausdruck ihrer Bitterkeit und ihrer eigenen negativen Erfahrung. Gott hat euch nichts zu geben. Geht zurück in eure Familien. Bei Gott werdet ihr nichts finden. Dennoch wünscht sie ihnen den Segen Gottes. Irgendwas in ihr hält fest an Gott, wie eine Ahnung, Gott kann segnen. Und so macht sie sich auf den Weg hinein wieder in den Segen Gottes. Und das ist das Wichtige. Sie bleibt nicht dort sitzen und denkt, oh Mann, jetzt ist alles aus. Jetzt geht's nicht weiter, jetzt kann ich mir einen Strick nehmen. Sie macht sich auf den Weg. Und das ist das Wichtige. Wenn du in einer ausweglosen Lage bist, bleib nicht sitzen. Geh los. Es gibt bei Gott Lösungen auch für dein Problem. Auch wenn du denkst, nee, also mein Problem ist so groß, da gibt es keine Lösung. Bei Gott gibt es Lösungen, aber bleib nicht sitzen. Es heißt ja auch, ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Das heißt, ja, Aber ich wandere, ich gehe weiter, ich bleibe dort nicht sitzen. Nochmal kurz zur prophetischen Bedeutung. Die Naomi steht hier für den Überrest des Volkes Gottes, der sich wieder auf den Weg macht hin zu ihm. Und in Klagelieder 1, müsst ihr mal lesen, das ist sehr interessant, wird der Zustand des Volkes mit dem einer Witwe verglichen. Man denkt, man liest von Naomi. Da steht zum Beispiel, sitzt einsam da, einer Witwe gleich, ihr ist bitter weh. Meine jungen Männer sind zerschmettert, sie ist ihrer Kinder beraubt. Man denkt, man hört von Naomi, aber gemeint ist das Volk Gottes. Aber Gott bahnt einen Weg zur Umkehr. Er gibt eine offene Tür für uns und auch für sein Volk. Und jetzt möchte ich mit euch zum Schluss noch die Ruth angucken. Und ich habe das überschrieben mit, sie sucht als Moabiterin Gemeinschaft mit dem Volk Israel und ihrem Gott. Beide, wir haben es gehört, machen sich auf den Weg, beide Schwiegertöchter, die Orpa und die Ruth. Aber dann kommt die Trennung. Die Orpa schenkt der Naomi ein äußeres Zeichen der Liebe. Sie schenkt ihr einen Kuss und geht. Aber die Ruth, die schenkt ihr Herz. Sie sieht nicht nur die Mara, die bittere, enttäuschte Frau, und hört das Wort, geh zurück zu deiner Familie. Sie sieht tiefer. Und sie lässt sich nicht durch äußere Dinge abbringen. Sie glaubt nicht wegen Naomi. Ich glaube, die Naomi war, haben wir ja gehört, die war jetzt keine, die den Glauben so hochgehalten hat. Sie glaubt trotz Naomi. Die hat was wahrgenommen, was Ruths Herz berührt hat. Irgendwas hat sie wahrgenommen. Und ich denke, sie hat den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs wahrgenommen. Und darum klammert sie sich an Naomi fest. Und es erinnert mich an Jakob, der kämpft am Jabbok gegen diesen Engel, mit diesem Engel ringt. Und er sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Also sie hält sich fest an Naomi. Und ich lese nochmal die Verse 16 und 17, weil ich die so gewaltig finde. Und da sagt sie, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird uns scheiden. Also das ist wie ein Eid. Oder ein Bund, der geschlossen wird bis zum Ende. Und sie hat keine Erwartung. Was soll sie erwarten von dieser bitteren Frau? Sie hat überhaupt keine Erwartung. Sie kennt wahrscheinlich auch nicht die Stelle aus dem 1. Mose. Wer dich segnet, der wird gesegnet werden. Glaube ich nicht. Und das reicht auch nicht, um an Gott und am Volk Israel festzuhalten. Sie spürt, sie hat was, was ich nicht habe. Und diese prophetische Bedeutung ist, Ruth steht für die Gläubigen, die festhalten am Herrn, die sich nicht irre machen lassen. Die dranbleiben. Und ich weiß, das ist schwer in dieser Zeit. Ich denke nur an diese Wahnsinnskirchenaustritte. Wir haben zum Blütenfest den Bischof Bilz getroffen und der hat uns nochmal gesagt, ja, es ist eine ganz, 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 ganz schwierige Zeit gerade. Sehr, sehr schwer. Dieses Jahr gab es ja schon wieder eine Strukturreform und in 3 Jahren soll schon wieder die nächste kommen. Also man kann wirklich irre werden. Und es erinnert mich so an das Neue Testament, an diese Stelle, wo Jesus zu den Jüngern sagt, wollt ihr auch noch gehen? Das Dranbleiben von Ruth an Naomi war nicht einfach nur Solidarität oder Hilfe für die arme Naomi. Ach Mensch, die kommt alleine nicht mehr klar. Das reicht nicht. Es war selbstlose Liebe. Und sie zeigt uns, oder diese Stelle zeigt uns, wie wir festhalten sollen am Gott Israels und seinem Volk, nämlich aus Liebe. Und wenn wir nur auf die äußeren Dinge gucken, das brauche ich euch nicht zu sagen, da können wir irre werden. Ne? Brauchst du nur die Zeitung aufzuschlagen und schon denkst du, Hilfe, was soll ich denn hier glauben? Aber wisst ihr, es ist wichtig, dass wir uns als Einheit begreifen. Also nicht, das sind die Juden und das Alte Testament und das sind wir Christen und das Neue Testament und unser Jesus, sondern wir sind eine Einheit und erst im Miteinander, in dieser Einheit komplett. Und ich erinnere nochmal an dieses wunderbare Bild aus Römer 11. Da ist von diesem Ölbaum die Rede. Da ist Israel verglichen mit dem Ölbaum und die Wurzeln, das sind die Erzväter Abraham, Isaak, Jakob, denen die Verheißungen gelten. Und daraus wird Saft gezogen. Aber wir sind eingefropft worden. Es wurden Zweige ausgeknackt. Ihr kennt alle dieses Bild. Zweige genommen vom wilden Ölbaum. Wild heißt in der Bibel ohne Gott und wurden dort eingefropft. Gehören jetzt dazu. Durch Jesus, da sind wir gemeint. Wir Christen sind eingefropft und wir haben Anteil an diesem, da in der Bibel steht, fettspendender Saft. Boah, der bringt richtig was. Aber das Gute ist, wenn Ölbaumgärtner, die da so eine Plantage haben, Bäume haben, die nicht mehr tragen, dann machen sie das tatsächlich. Sie brechen Äste raus und von irgendeinem Wildling pfropfen sie Äste rein. Und was passiert? Aus irgendeinem Grund, den ich euch nicht nennen kann, motivieren die eingepfropften Äste den Baum, volle Frucht zu bringen. Also erst in dieser Gemeinschaft von uns Christen mit den Juden werden wir in die Fülle, in die Frucht hineinkommen. Das haben leider viele Christen noch nicht erkannt und viele Juden auch nicht. Also da ist noch ein weiter Weg hin, dass wir uns als Einheit, als dieser eine neue Mensch, sagt die Bibel auch, begreifen. Aber wie können wir denn diese Einheit leben? Vielleicht fragst du dich, ja, das klingt ganz gut, aber was soll ich denn da machen? Zuerst einmal fang an, für Israel zu beten und sein Volk zu segnen. Das ist nicht schwer. Fang an, sie zu segnen. Und ich muss ehrlich sagen, ich wünsche mir für unseren Gottesdienst, dass wir in den Fürbitten für sein Volk einstehen. Jedes Mal. Oder komm, mach dich auf den Weg. Im Gebetshaus haben wir 2 Israel-Gebetszeiten. Mittwoch früh und Donnerstagnachmittag. Sprich uns an. Und da meine ich nicht, alles gut zu heißen, was vielleicht jetzt gerade passiert. Denkt an die bittere Naomi. Da war auch äußerlich nicht alles gut. Und doch hat die Ruth festgehalten, weil sie wahrgenommen hat, da ist was, was ich nicht habe. Und was du auch machen kannst, zweitens, ist, an der Seite des jüdischen Volkes zu stehen. Das heißt, mach deinen Mund auf, tritt für sie ein. Es wird so viel schlecht geredet. Neulich, da habe ich einen Freund aus meiner alten Schulklasse getroffen und ich habe ein bisschen erzählt, was ich so mache. Und dann sagt er, naja, also die vielen Pogrome, was da so passiert ist und das muss doch an denen liegen. Die sind doch komisch, oder? Ja. Und neulich saß ich neben einem, der sagte, also mit dem Holocaust, das waren doch, ich sag's mal jetzt unter uns in Anführungsstrichen, das waren doch höchstens 300.000 Juden, die umgekommen sind. Ich dachte, mich tritt ein Pferd. Ich hatte schon sowas gehört, aber mal so jemanden zu treffen, ich war völlig perplex, aber wenn euch das passiert, macht den Mund auf, sagt was, tretet ein für Gottes Volk und fragt, wie kann ich sein Volk segnen? Gebet, habe ich schon gesagt. Oder Unterstützung. Wir waren im Februar in Israel, Thorsten und ich und der Christoph da drüben. Und wir haben geschnippelt in der Suppenküche und gerührt und gemacht und haben gesehen, wie die Ärmsten der Armen dort eine warme Mahlzeit gekriegt haben. Sehr leckere warme Mahlzeit. Und wenn ihr Geld spendet dafür, wir nach wie vor, unser Verein Tour nach Zion nimmt Spenden, dann geht das 100% in diese Suppenküche rein. Also es gibt so viele Wege, Gottes Volk zu segnen. Nochmal ein kleiner Ausblick, die Geschichte geht weiter. Und zwar erleben die zwei Frauen Wiederherstellung durch Gnade. Und zwar durch einen Erlöser. Ein wunderbares prophetisches Zeichen hin auf Jesus. Vielleicht mal in der nächsten Predigt. Ich fasse noch mal zusammen. Also, falsche Entscheidungen haben Einfluss auf uns und leider auch unsere Nächsten. Good News, Umkehr ist möglich, solange wir leben. Und der dritte Punkt, suche Gemeinschaft mit dem Volk Israel und ihrem Gott. Amen. Wir werden jetzt eine Zeit haben der Anbetung. Und in dieser Zeit laden wir ein, wer angerührt ist und sagt, ja, ich sitze in so einem Loch, ich brauche eigentlich eine Umkehr. Dann werden jetzt hier gleich zwei oder vier Leute stehen, die euch segnen. Es wird kein langes Gespräch möglich sein, aber die euch segnen. Oder wenn ihr merkt, oder wenn ihr sagt, oh, ich habe so eine wichtige Entscheidung zu treffen, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Sie werden euch segnen, dass ihr Gottes Stimme hört und die richtige Entscheidung trefft. Oder wenn ihr sagt, ich bin auch angerührt, Gottes Volk zu dienen, ich weiß überhaupt nicht wie, dann lasst euch segnen. Wie gesagt, die Talita wird uns jetzt in den Lobpreis führen und hier vorne werden jetzt vier Leute stehen. Nutzt die Zeit.